Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Teilnehmer am Gottesdienst im Livestream, zu Hause oder im Urlaub, ich wünsche euch zum Hören und mir zum Reden Gottes reichen Segen. Ich möchte beten und bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Herr Jesus Christus, du bist hier in unserer Mitte, so wie du es verheißen hast. Wir bitten, dass wir ablegen können, was uns gedanklich gefangen hält, dass wir uns öffnen können für dich. Segne du Reden und Hören zu deiner Ehre. Amen. Kennst du das? Da hat dir jemand Hilfe versprochen. Vielleicht hattest du ein persönliches Problem, vielleicht ein finanzielles, vielleicht eins in der Arbeit. Du verlässt dich auf das Versprechen, froh, eine Sorge loszuhaben. Und dann ist es soweit und nichts. Der andere meldet sich nicht, ist nicht erreichbar oder sagt bestenfalls, er habe es vergessen. Vertröstet dich auf später oder auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Du bleibst im Regen stehen, deine Sorge ist nicht gelöst, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass Zeit verstrichen ist, ist dein Problem größer geworden. Du bist verzweifelt und enttäuscht, also eine Täuschung weniger, das ist ja erstmal für sich gesehen gut, aber leider ändert es an deiner Lage nichts. Leere Versprechungen, alles nur heiße Luft. Werbung verspricht oft viel. Meistens sind die angepriesenen Produkte Lösungen für Probleme, von denen du ohne die Werbung gar nichts wüsstest. Viele Küchengeräte oder Gesundheitsartikel fallen in diese Kategorie. Manchmal wird mit deinen Emotionen gespielt oder mit deinem Gewissen. Du kaufst den Käse aus der Milch von freilaufenden Kühen und assoziierst damit eine grüne Bergwiese, auf der die Kühe weiden. Tatsächlich können sich die Kühe frei bewegen, aber eben nur im Stall. Legitim, aber irreführend. Alles nur heiße Luft. Was ist deine Einstellung zum Leben? Was macht's aus? Worum geht's? Ist es die Arbeit und die darin erzielten Erfolge? Geht es darum, möglichst viel zu erleben und Spaß zu haben? Ist es dein Ziel, Eigentum anzusammeln? Verwirklichst du dich am besten in der Gründung einer Familie? Solltest du deine Energie in die Ansammlung von Wissen stecken? Wenn du jung bist, hast du viele Pläne und meistens eine recht positive Lebenssicht. Du baust auf, siehst viele Möglichkeiten und wenige Einschränkungen. Je älter du wirst, desto mehr merkst du, das geht so nicht ewig weiter. Was dir das Leben versprochen hat, ist alles nur heiße Luft. Einer, der das auch erkannt hat, war König Salomo. Dessen Erkenntnisse sind unter anderem im Buch Prediger niedergelegt. Ich weiß nicht, ob du dich mit diesem biblischen Buch schon mal beschäftigt hast. Es gehört zur alttestamentlichen Weisheitsliteratur und gilt allgemein als eher schwer verständlich. Wir predigen hier in der Gemeinde ja fortlaufend über biblische Texte. Und weil ich jetzt nicht glaube, dass das Buch Prediger auf der Hitliste für die nächsten Jahre steht, möchte ich die Gelegenheit in der Urlaubszeit mal nutzen, um darüber zu sprechen. Ich möchte euch dazu animieren, ruhig eure Zeit, die ihr vielleicht im Urlaub habt, auch mal dazu zu nutzen, euch mit diesem biblischen Buch näher zu beschäftigen. Das wird sich lohnen. Das Buch hat 12 Kapitel. Ich will im Hinblick auf die Länge der Versuchung widerstehen, euch den ganzen Text vorzulesen, was ich eigentlich gerne machen würde. Die Themen in dem Buch kann ich verständlicherweise auch nur anreißen, möchte auf ein paar Verstehenshilfen hinweisen und dann darauf setzen, dass ihr hinterher nicht nur aus dem Gottesdienst rausgeht und es dabei belasst, sondern dass ihr weiter darüber nachdenkt und selber forscht. Auch wenn Salomo nicht namentlich als Autor des Buches Prediger genannt ist, anders als jetzt beispielsweise im Buch der Sprüche, ist die Verfasserschaft eigentlich klar bezeichnet. Im ersten Vers lesen wir sozusagen als Überschrift die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Nun könnte der Begriff Sohn, mal gucken, im Hebräischen auch einen späteren Nachkommen bezeichnen, nicht unbedingt nur den tatsächlichen Sohn Davids, den Salomo, sondern es könnte auch der Enkel gemeint sein oder Urenkel oder was weiß ich. Also irgendein Nachkomme halt in der ganzen Linie. Aber der Vers 12 grenzt ein, ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Alle Könige, die in Jerusalem nach Salomo regierten, waren Könige über das Südreich Juda. Aber über ganz Israel herrschten nur drei Könige, nämlich Saul, David und eben sein Sohn Salomo. Der Salomo trägt in diesem Buch den Titel der Prediger. In einigen Bibelausgaben ist der Begriff Prediger nicht übersetzt, sondern einfach als Lehnwort aus dem hebräischen Grundtext übernommen mit Kohelet. Das bezeichnet genauer betrachtet jetzt nicht nur einen Prediger, sondern jemanden, der versammelt, jemanden, der eine Versammlung oder Gemeinde einberuft. Dem entspricht in der lateinischen Bibelübersetzung, ist auch bekannt, der Name Ecclesiastes für das Buch. Dieses Buch ist eingerahmt von zwei inhaltlich nahezu gleichen Versen im Kapitel 1, Vers 2 und im Kapitel 12, Vers 8. Marco, ich glaube, du musst mir helfen, der Präsenter funktioniert nicht. Ja, also da heißt es, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Eine Übertragung des biblischen Textes in die Jugendsprache, die Volksbibel schreibt hier, alles egal, unwichtig, alles für den Körperteil, auf dem man zu sitzen pflegt, das bringt's nicht, geht sowieso alles den Bach runter. Das Wort Nichtigkeit bedeutet genauer Dunst oder Hauch. Es gibt im ersten Buch Mose einen Namen, einen Mann, der diesen Namen trägt. Er heißt auf Hebräisch Hevel, was in unseren deutschen Bibeln mit Abel wiedergegeben ist. Das ist der Sohn von Adam und Eva, der von seinem Bruder Kain erschlagen wurde. Und da sind wir wieder bei unserem Predigtthema. Alles ist vergänglich und unbeständig. Alles nur heiße Luft. Insgesamt 38 Mal kommt der Begriff Dunst oder Nichtigkeit in diesem Buch Prediger vor. Im ersten Hauptteil des Buches von Kapitel 1, 12 bis 6, 9, 9-mal ergänzt um die Formulierung Haschen nach Wind. Also wenn jemand versucht, den Wind einzufangen. Das hört sich erstmal ziemlich deprimiert an. Ist das, Dankeschön, jawohl, ist das das Ergebnis der Sinnsuche, des langen und nach menschlichen Maßstäben sehr erfolgreichen Lebens Salomos? Worum geht es in diesem Buch Prediger? Was ist sein Ziel? Der Bibelausleger John Gill schreibt Mitte des 18. Jahrhunderts, Absicht und Zweck des Buches bestehen darin, uns die Eitelkeit aller weltlichen Genüsse zu zeigen, dass das Glück eines Menschen nicht in irdischer Weisheit oder Erkenntnis liegt, noch auch in weltlichen Reichtümern, noch in öffentlicher Ehre oder Gewalt, noch auch in den Äußerlichkeiten der Religion, sondern in der Furcht und im Dienst Gottes. Das Buch ermuntert den Menschen, die guten Gaben des Lebens frei zu genießen und Gott dafür zu danken, sich freudig den göttlichen Schickungen zu fügen, auch wenn sie uns wenig lieb sind. Gott zu fürchten und den König zu ehren, den Behörden zu gehorchen und den Armen Gutes zu tun, mit unserem Auge auf das Jenseits gerichtet zu leben und des Gerichtes Gottes eingedenk zu sein, so wie manche andere nützliche Dinge. 250 Jahre alt, die Aussage, und trotzdem gibt es kaum was hinzuzufügen. Der Prediger führt in das Thema seines Buches ein mit den Versen 3 bis 11 im ersten Kapitel. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt. Die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Der Wind weht gegen Süden und wendet sich nach Norden. Es weht und wendet sich der Wind und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu? Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt eben an das Frühere nicht mehr und auch an das Spätere, das noch kommen soll, wird man nicht mehr gedenken bei denen, die noch später kommen werden. Was bleibt also dem Menschen von all seinen Anstrengungen am Ende seines Lebens? Die Antwort auf diese rhetorische Frage ist klar: Nichts. Alles unterliegt dem Kreislauf des Lebens aus menschlicher Perspektive, dem Hamsterrad der Vergänglichkeit. Er belegt das mit drei Argumenten. Erstens, der Einzelne ist ein winziges, unbedeutendes Glied in einer langen Kette von Geschlechtern. Zweitens, die Natur unterliegt einem immer wiederkehrenden Kreislauf. Die Sonne geht auf und unter, der Wind weht immer weiter hin und her. Die Flüsse laufen beständig ins Meer, ohne dass dieses voll wird. Drittens, auch alle menschlichen Errungenschaften sind nicht wirklich neu. Alles schon da gewesen. Jetzt könnte man vielleicht einhaken und widersprechen. Naja, was ist denn mit dem iPhone? Ja, das iPhone gibt es erst seit 2007, also seit gut 15 Jahren. Aber das zugrunde liegende Konzept, nämlich menschliche Kommunikation, ist nicht neu. Vielleicht ändert sich die Form, aber die Idee ist alt. Und an die vergangene Form gibt es keine bleibende Erinnerung. Nichts Neues gibt es unter der Sonne. Dieses Unter der Sonne kommt im Buch Prediger 29 Mal vor, ergänzt um 3 Mal unter dem Himmel und verweist einfach auf die irdische horizontale Perspektive, die der Prediger bei seinem Erforschen und Erkunden einnimmt. Schauen wir uns einige Aspekte dieser horizontalen Perspektive mal etwas näher an. Zunächst versucht Salomo zu erforschen, was unter dem Himmel getan wird. Er erkennt es als übles Geschäft, Dunst und Haschen nach Wind. Effektiv kann der Mensch nichts bewirken, krumme Sachen kann man nicht gerade machen und die, welche fehlen, kann man nicht säen. Alles menschliche Mühen und Anstrengen bleibt unvollkommen. Dann versucht Salomo, seine Weisheit zu vergrößern. Da redete ich mit meinem Herzen und sprach: Siehe, nun habe ich mir mehr und größere Weisheit angeeignet als alle, die vor mir über Jerusalem herrschten. Also er meint damit seinen Vater David und den Saul. Und mein Herz hat viel Weisheit und Wissenschaft gesehen. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und zu erkennen, was Tollheit und Unverstand sei. Aber ich habe auch das als ein Haschen nach Wind erkannt. Denn wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Enttäuschung. Und wer sein Wissen mehrt, der mehrt seinen Schmerz. Obwohl er erkennt, dass die Weisheit so viel besser ist als die Torheit, wie das Licht besser ist als die Finsternis, bleibt es ein Haschen nach Wind. Er betrachtet dann den Genuss. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht, und von der Freude, was bringt sie? Er trinkt Wein zum Genuss und versucht sich an der Umsetzung verschiedener Projekte zu befriedigen. Er baut große Häuser, legt Gärten an, holt sich Knechte und Mägde und kauft große Viehherden. Er sammelt riesige Schätze, Gold, Silber, Ländereien, beschäftigt Sängerinnen und Sänger und nicht zuletzt, er unterhält einen riesigen Harem. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe und das war mein Teil von all meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Alles nur heiße Luft. Und das Problem bei dem Streben nach Glück und Reichtum ist, dass man nie davon genug bekommt. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nichtig. Wo viele Güter sind, da sind auch viele, die davon zehren. Und was hat ihr Besitzer mehr davon als eine Augenweide? Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er nun wenig oder viel isst. Aber den Reichen lässt seine Übersättigung nicht schlafen. Also wer viel angesammelt hat, der hat auch viel zu verlieren und hat deswegen auch große Sorgen. Dann denkt er über den Tod nach. Salomo weiß, dass der Tod unausweichlich ist für den weisen Menschen genauso wie für den Toren. Deswegen hat er alles, was ein Mensch in diesem Leben erreichen kann, nur einen diesseitigen Wert. Aus der Ewigkeitsperspektive ist es wertlos. Das Schicksal ist für alle Menschen gleich, ohne Unterschied. Der Weise hat seine Augen im Kopf. Der Tor aber wandelt in der Finsternis. Zugleich erkannte ich jedoch, dass ihnen allen das gleiche Geschick widerfährt. Da sprach ich in meinem Herzen, wenn mir doch das gleiche Geschick widerfährt wie dem Toren, warum bin ich denn so überaus weise geworden? Und ich sprach in meinem Herzen, auch das ist nichtig. Denn dem Weisen wird ebenso wie dem Toren ein ewiges Andenken zuteil, weil in den künftigen Tagen längst alles vergessen sein wird. Und wie stirbt doch der Weise samt den Toren dahin? Da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht, denn es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Das Buch Prediger hat aber nicht nur diese horizontale Perspektive, die wir uns gerade angeschaut haben, sondern es hat auch eine vertikale Perspektive. Also nicht nur dieses unter der Sonne, das was irdisch ist, und letztlich alles sinnlos, sondern diese vertikale Perspektive kommt aus der Beziehung zu Gott. 39 Mal kommt im Buch Prediger das Wort Gott vor. Das ist einmal mehr als das für Dunst oder Nichtigkeit. Wenn der Prediger von Gott spricht, dann tritt die horizontale Perspektive in den Hintergrund. Zuerst mal weist der Prediger darauf hin, dass alles Gute aus Gottes Hand kommt. Ist es dann nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen oder genießen ohne mich? Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Aber dem Sünder gibt er die Plage zu sammeln und zusammenzuscharren, um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Bei allem Wissen um die Vergänglichkeit des Irdischen kannst du also Gottes gute Gaben, die er dir schenkt, ruhig genießen. Dazu zählt auch Reichtum und Besitz. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Wie das bei den Menschen so ist, gerne vergessen wir aber, wer der Geber aller guten Gaben ist. Deswegen gilt genauso wie die Ermutigung, alles zu genießen, auch die Ermahnung, das verantwortungsvoll zu tun, nämlich in der Verantwortung vor Gott. Freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Gott ist der Richter über alles Tun auf der Erde oder mit den Worten des Predigers unter der Sonne. Vor dieses Gericht müssen sowohl die Gerechten wie auch die Gottlosen. Im Angesicht dieses Gerichts ist es nur konsequent, Gott zu fürchten. Gottesfurcht heißt nicht, Angst vor Gott zu haben, sondern ihn als den zu sehen, der er wirklich ist, der Urheber aller Dinge. Gottesfurcht, das haben wir schon mal gelernt, ist der Anfang aller Weisheit. Deswegen zieht sich die Ermahnung zur Gottesfurcht auch wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und davon nichts wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte. Gott ist souverän in all seinem Tun. Man kann also nichts daran verändern. Lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen. Und sage nicht vor dem Boten, es war ein Versehen. Warum soll Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn wo man viel träumt, da werden auch viele nichtige Worte gemacht. Du aber fürchte Gott. Das ist aus dem Kontext der Situation, dass Menschen Gott gegenüber ein Versprechen, ein Gelübde ablegen. Gott achtet also nicht nur auf dein Tun, sondern auch auf deine Worte. Auch dafür wirst du dich vor ihm verantworten müssen. Wenn auch ein Sünder 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Unsere Worte und Taten haben also Konsequenzen, nicht unbedingt auf kurze Sicht. Das ist auch eine Erkenntnis aus dem Buch Prediger. Also er wundert sich auch darüber, dass es dem Gottlosen manchmal gut geht und dem Gerechten so, naja, eher bescheiden. Aber auf jeden Fall gilt es auf lange Sicht aus der Ewigkeitsperspektive. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Mit diesen Worten endet das Buch Prediger. Das ist letztlich das Resümee, das aus allem Forschen und Erkunden des Predigers resultiert. Das Buch ist zu Ende, die Predigt noch nicht ganz. Wir haben im Buch Prediger eine horizontale und eine vertikale Perspektive gesehen. Unter der Sonne ist die horizontale Perspektive der Bezug zu Gott als Geber aller Gaben und Richter, der zu fürchten ist, ist die vertikale Perspektive. Ich möchte jetzt nicht Amen sagen, ohne eine dritte Perspektive noch zu betrachten. Das ist die neutestamentliche Perspektive. Was hat das, was wir bisher betrachtet haben, mit Jesus Christus und mit seiner Gemeinde zu tun? Gibt es im Buch Prediger irgendwelche Hinweise auf Jesus? Jesus selber sagt ja zu den Juden, die ihm danach gestellt haben, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Diese Schriften, von denen Jesus da redet, sind das Alte Testament, und dieses Alte Testament zeugt von Jesus. Wir müssen uns nur die Mühe machen, danach zu suchen. Nach seiner Auferstehung ist Jesus mit den sogenannten Emmaus-Jüngern unterwegs. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Welchen Bezug zu Jesus, zu sich selber, wird ihnen Jesus wohl aus dem Buch Prediger nahegebracht haben? Erstens vielleicht aus dem Schluss des Buches, Kapitel 12, Vers 11. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel, die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Das erinnert uns an den großen Hirten der Schafe, Jesus, der von sich selber sagt: Ich bin der gute Hirte. Zweitens dürfen wir in Salomo, dem Friedenskönig, auch einen Typus für Christus sehen. Jesus selber setzt sich in Bezug zu Salomo, indem er, als die Pharisäer von ihm ein Zeichen fordern, sagt: Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Jesus ist auch der wahre Sohn Davids, der auf dem Thron Davids sitzen wird. In der Ankündigung an Maria hören wir, der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Ich fasse zusammen. Die meisten Menschen, die nicht nachdenken, verhalten sich so, als würde ihr Leben immer weitergehen. Ihr Leben ist ein Tanz auf dem Vulkan. Das ist im höchsten Grad leichtsinnig. Wer dagegen wie Salomo forscht und sich um Weisheit bemüht, der muss erkennen, das Leben ist für sich betrachtet vergänglich und nichtig. Alles nur heiße Luft. Das ist aber nur die horizontale Perspektive des Menschen ohne Gott. Jesus weist darüber hinaus: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Die Konsequenz dessen ist: Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Apostel Johannes formuliert es in seinem ersten Brief so: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ganz einfach. Wer hat, der hat. Wer nicht hat, der hat nicht. Die Frage an dich ist hier und jetzt: Hast du den Sohn Gottes? Das ist eine Frage von Leben und Tod. Wenn du diese Frage nicht mit dem eindeutigen und freudigen Ja beantworten kannst, dann ist für dich alles nur heiße Luft. Gib dich damit nicht zufrieden. Suche Jesus. Sprich nach dem Gottesdienst den Menschen deines Vertrauens an, der dir auf dem Weg zu ihm helfen kann. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wenn wir unvoreingenommen unser Leben betrachten, dann müssen wir feststellen, es ist alles eigentlich letztlich sinnlos. Ich danke dir, dass du uns ewiges Leben angeboten hast. Danke, Herr, dass du der Große und Mächtige bist, der dieses Hamsterrad der Vergänglichkeit durchbrochen hat, der sich für uns eingesetzt hat, der auf diese Welt gekommen ist, wie ein Mensch wurde und der für unsere Schuld gestorben ist. Dir sei Lob und Ehre. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.